Einen schönen guten Abend, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde und freue mich, gemeinsam mit euch heute die Offenbarung weiter auszulegen. Und wir wollen mit Gottes Hilfe heute das 20. Kapitel abschließen und danach beginnt dann der neue Himmel und die neue Erde. Danach ist die düstere Zeit vorbei, wenn man so sagen will. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Offenbarung aufzuschlagen, das 20. Kapitel. Wir wollen die Verse lesen, 7 bis 15 und im Anschluss dann beten. Offenbarung, Kapitel 20, die Verse 7 bis 15. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und wird ausgehen, um die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, und sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuersee und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, der du der Richter der ganzen Erde bist. Der Vater hat dir das ganze Gericht übertragen. Und er wird jeden Feind unter den Schemel deiner Füße legen. Herr Jesus Christus, wir lesen hier, wie du einst den Satan für immer in den Feuersee werfen wirst und wie du all die Gottlosen, die dich ablehnten zu Lebzeiten, ebenso richten wirst. Und wir möchten dich bitten, dass du uns lehrst, deine Gerichte zu fürchten. Wir möchten dich bitten, dass du uns als Gläubige, als Christen auch gleichzeitig Mut und Hoffnung schenkst durch diese Verse, denn wir wissen, dass einst alles Böse ein für alle Mal nicht nur gerichtet wird, sondern endgültig verschwinden wird. Und dass du einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wirst, wo all das Böse und der Tod und das Leid nicht mehr existieren wird. Und so hilf uns, Herr, diesen Text recht zu verstehen, damit du geehrt wirst und dein Wort in uns reichlich wohne. Amen. Setzt euch gerne. In den Versen 1 bis 6 des 20. Kapitels von Jesus letzte Woche betrachtet haben, ging es um die 1000-jährige Herrschaft von Jesus Christus auf dieser Erde. Und vor allem zwei Ereignisse haben wir uns in diesen Versen betrachtet. Und das erste Ereignis, was wir genauer studiert haben, war die Bindung des Satans für 1000 Jahre in den Versen 1 bis 3. Wir haben gesehen, wer den Satan binden wird. Wir haben gesehen, wo der Satan gebunden wird. Wir haben gesehen, wie lange Satan gebunden werden wird und auch wozu er gebunden wird. Nämlich, damit er für 1000 Jahre nicht mehr diesen Einfluss ausüben kann, den er momentan ausüben kann, um die Nationen nicht mehr zu verführen. In diesen 1000 Jahren, wo der Satan gebunden werden wird, wird sowohl die Natur als auch der Mensch wiederhergestellt werden zu einem gewissen Punkt, zu einem gewissen Grad. Und Christus wird herrschen. Das war das zweite Ereignis, das wir betrachtet haben. die Bindung des Satans und die Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde, dass von Jerusalem aus, von dem Thron Christi aus, wo er sich rechtmäßig hinsetzen wird, um zu regieren, von dort aus wird Führung, Leitung, Herrschaft ausgehen, und zwar nicht nur in Jerusalem, sondern über die ganze Erde, jede Nation, jeder Mensch, der in diesen 1000 Jahren leben wird und geboren werden wird, wird unter dem Einfluss und unter der guten und gerechten und heiligen Herrschaft Jesu Christi stehen. Das haben wir letzte Woche betrachtet. In den Versen 7 bis 5, die wir heute miteinander anschauen werden, wird uns chronologisch beschrieben, was nach dieser 1000-jährigen Herrschaft von Jesus Christus passieren wird. Unmittelbar nachdem Jesus Christus 1000 Jahre auf dieser Erde geherrscht hat, wird der Satan von dem Gefängnis losgelassen werden. Er wird wieder die Nationen verführen, und zu unserem Erstaunen, wie wir sehen werden, werden die Nationen sich verführen lassen und gegen Christus in den Krieg ziehen. Aber Christus wird den Satan vernichten. Und im Anschluss daran wird dann das große Gericht stattfinden vor dem weißen Thron Jesu Christi, wo jeder Gottlose, der jemals gelebt hat, vor Christus stehen wird, um gerichtet zu werden. Grob zusammengefasst können wir diese Verse, die Verse 7 bis 15, überschreiben mit den Worten: das Ende alles Bösen. Das Ende alles Bösen. Und auch hier können wir zwei große Ereignisse erkennen. Das erste Ereignis ist die letzte Rebellion des Bösen in den Versen 7 bis 10, wo der Satan freigelassen wird, wo die bösen Menschen sich gegen Christus erheben. Die letzte Rebellion des Bösen. Und das zweite Ereignis in den Versen 11 bis 15, das letzte Gericht über den Bösen. Und diese zwei Ereignisse wollen wir nun gemeinsam betrachten. Die letzte Rebellion des Bösen und das letzte Gericht über den Bösen. Und wir werden aufgrund dieses Abschnitts oder anhand von diesem Abschnitt auf eindrückliche Art und Weise lernen, dass der Mensch wirklich durch und durch verdorben ist und eine Wiedergeburt nötig hat, um Jesus nachzufolgen. Wir werden sehen, dass obwohl unter der guten Herrschaft Jesu Christi es Menschen geben wird, die zwar unter seinem Segen stehen, unter dem guten Einfluss von Jesus stehen, aber mit ihrem Herzen fern von ihm sein werden, sodass, wenn der Satan losgelassen wird, diese Menschen sich sofort wieder zu dem Satan wenden werden und gegen Christus anlaufen werden. Wir werden sehen, dass das Herz wahrlich verdorben ist. Und daraus wollen wir lernen, wie notwendig die Wiedergeburt ist, die Erneuerung des Herzens, und wir wollen auch lernen, wie wir oder wie der Mensch vor diesem großen Gericht entfliehen kann, vor dem in diesen Versen die Rede ist. So lasst uns gemeinsam diese zwei großen Ereignisse studieren. Erstens, die letzte Rebellion des Bösen. In Vers 7 lesen wir: und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Hier wird zum 6. Mal diese Zeitspanne erwähnt, die 1000 Jahre, zum 6. Mal. Also wenn es wirklich, wie einige behaupten, ein Zeitraum von einer längeren Zeit sein sollte und wir uns aktuell in dieser langen Zeitperiode befinden, wieso erwähnt Johannes dann, geleitet durch den Heiligen Geist, 6-mal klar und deutlich 1000 Jahre. Deswegen, wir verstehen den Text so, dass hier wirklich von einer Zeitspanne von 1000 Jahren die Rede ist, wo Christus sichtbar auf dieser Erde von Jerusalem aus regieren wird, mit den Gläubigen des Alten Testaments und des Neuen Testaments, wie wir letzte Woche gesehen haben. Und wir haben in Vers 3 gesehen, dass der Satan gebunden wird für eine bestimmte Zeit. Und was passiert dann? Wir lesen in Vers 3 nochmal, Kapitel 20. Und der Engel warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Das heißt, Gott in seiner Vorsehung, in seinem Plan, den er vor Grundlegung der Welt geschaffen hat, hat den Satan gesetzt, eine Zeit für 1000 Jahre nicht mehr zu wüten, nicht mehr zu verführen. Aber Gott hat auch einen Plan, ihn wieder loszulassen. Er muss gelöst werden. Wir können nicht in den Ratschluss Gottes hineinschauen. Wir können auch nicht sagen, wieso muss er gelöst werden. Aber wir können sagen, dass es einen Sinn hat. Gott hat einen Plan. Und ich denke, wie immer, alle Pläne Gottes dienen dazu, dass er sich selbst am Ende verherrlicht. Und hier lesen wir nun in Vers 7, dass diese Zeit oder dass dies genau eintreffen wird. Nach diesen 1000 Jahren wird der Satan gelöst werden. Er wird von seinem Gefängnis losgelassen werden. Und ich gehe davon aus, dass es niemand anderes ist als Gott selbst, der ihn loslässt aus dem Gefängnis. Denn Gott hat Macht. Gott hat versiegelt. Gott hat dieses Gefängnis zugemacht. Und nur Gott hat die Macht, dieses Gefängnis wieder zu öffnen. Und der Satan wird losgelassen werden. Und in Vers 3 wird uns gesagt, wenn er losgelassen wird, dann um die Nationen wieder zu verführen. Und genau das passiert hier. Genau das trifft ein, wenn wir Vers 8 gemeinsam lesen. Und er wird ausgehen, um die Nationen zu verführen. Und wir können uns vorstellen, wenn wir das in einem Bild beschreiben, wie ein wütender Hund, der außer Kontrolle ist, an der Leine, und er zerrt und will irgendetwas packen, will irgendetwas greifen, und der ist außer sich vor Wut, dieser Hund. Genauso ist der Satan. Er wird losgelassen und nun ist er wütender als je zuvor und er geht voller Wut, um die Nationen zu verführen. In diesen Versen werden uns einige Ereignisse näher beschrieben. Also erstens die Freilassung des Satans und seine Verführung. Dann wird uns beschrieben, wie die Menschen ein letztes Mal gegen Christus rebellieren. Und dann wird uns das Gericht über den Satan beschrieben. Also hier wird erstens beschrieben, dass der Satan gelöst wird, um die Menschen zu verführen. In diesen 1000 Jahren, wo der Satan gebunden sein wird, wird er, wie wir gesehen haben, nicht mehr mit seinen Strategien die Menschen verführen. Aktuell ist es so, dass der Satan umherläuft wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht mit allen möglichen Mitteln, die Menschen zu verblenden, die Menschen durch Ideologien, durch Philosophien, durch die Medien, durch sonstige Mittel zu verführen, um sie von dem Lichtglanz des Evangeliums zu blenden, dass sie Christus nicht erkennen können. Das ist, was Paulus in 2. Korinther 4, Vers 4 über die Ungläubigen sagt und über den Satan. Hier heißt es, in denen der Gott dieser Welt, also das ist der Satan, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Das ist die aktuelle Aufgabe oder das Ziel des Satans, die Menschen zu verblenden. Dieser Einfluss wird jedoch aufhören. Für 1000 Jahre. Und stattdessen wird der Einfluss Christi strahlen für 1000 Jahre. Und wir können uns nicht vorstellen, was das für eine Zeit sein wird, wo der Mensch nicht mehr von außen versucht wird, wo weder Medien noch Philosophien noch sonstige religiöse Einflüsse die Menschen verblenden werden. Es wird einen König geben, einen Herrscher und eine Wahrheit, die über die ganze Erde regieren wird. Und das ist Jesus Christus und sein Wort und seine Regentschaft. Sowohl die Schöpfung als auch der Mensch selbst wird in Frieden miteinander leben. Aber wir haben letzte Woche auch gesehen, dass auch wenn der äußere Einfluss des Bösen, also des Satans, aufhören wird, wird der Mensch innerlich immer noch ein Sünder sein. Er wird immer noch von den Eltern geboren werden, die eigentlich Sünder sind. Das heißt, das Herz des Menschen in sich ist immer noch böse. Das Herz des Menschen, der Mensch an und für sich, ist immer noch erlösungsbedürftig in dieser Zeit der 1000 Jahre. Auch wenn das Böse stark zurücknimmt. Und das müssen wir verstehen. Und in dieser Zeitspanne von 1000 Jahren, wo Kinder geboren werden, wird der gleiche Weg zur Erlösung gegeben sein wie in den letzten Jahren und wie in den letzten Zeitaltern. Nämlich alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Die Heiligen des Alten Testaments, wie wurden sie gerettet? Durch den Glauben an den Messias, der kommen soll. Die Heiligen des Neuen Testaments, wie werden wir gerettet? Durch den Glauben an den, der gekommen ist. Die Heiligen des tausendjährigen Reiches oder die Menschen im tausendjährigen Reich, wie werden sie gerettet werden? Durch den Glauben an den, der regieren wird, an den sichtbaren Messias. Nichts anderes. Und in dieser Zeit werden viele Menschen gerettet werden. Viele Menschen werden zum Glauben an diesen Messias kommen. Aber gleichzeitig werden viele Menschen den Segen von Jesus genießen, sie werden den Einfluss von Jesus genießen, sie werden im Wohlstand und in Harmonie miteinander leben, es wird keinen Krieg geben, aber dennoch wird bei einigen Menschen das Herz ferne von Christus sein. Sie wollen den Segen genießen, aber die Herrschaft von Jesus erkennen sie in ihrem Herzen nicht ganz an. Das wird deutlich, indem wir hier sehen, dass der Satan losgelassen wird und dass sein Ziel ist es, die Nationen zu verführen. Und jetzt könnten wir doch denken, die Menschen haben von den letzten 8000 Jahren Menschheitsgeschichte gelernt, von den ganzen Fehlern der Menschen. Und sie werden bestimmt nicht dem Satan anhängen. Oder jetzt haben sie für 1000 Jahre den Segen und die Herrschaft von Jesus erlebt. Sie haben einmal endlich wirklich sichtbar Christus gesehen und sind unter seiner Herrschaft zum Wohlstand gelangt. Wenn jetzt der Satan kommt und sie verführt, dann werden sie ihm bestimmt nicht anhängen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der Satan kommt und er verführt sie. Wir lesen in Vers 8, und wird ausgehen, um die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Hier ist sogar gesagt, dass es eine ganz große Zahl ist, die verführt wird. Das heißt, die Erde ist bevölkert mit vielen Menschen. Wenn wir das Alte Testament lesen, wir haben letzte Woche einige Stellen angeschaut, aus Jesaja vor allem, dann lesen wir, dass die Völker und Nationen nach Jerusalem laufen, um von Christus Weisung zu empfangen. Aber wir haben auch gelesen, dass Jesus Boten aussenden wird und dass wir unter anderem zu den Nationen gehen werden, um ihnen das Recht kundzutun. Das heißt, überall auf der Erde wird das Recht verkündigt werden. Und dennoch wird es einige geben, die nicht glauben werden, die vom Satan verführt werden. Hier ist die Rede, dass der Satan ausgehen wird und von den vier Ecken der Erde, das sind die vier Himmelsrichtungen, das heißt von allen Teilen der Erde, wird der Satan Menschen gegen Jesus Christus aufhetzen. Wie er sie verführen wird, wird uns hier nicht beschrieben. Wir können hier nur spekulieren, aber ich denke, er wird sie verführen, wie auch immer. Durch bestimmte Einflüsse, durch bestimmte Mittel. Sobald er losgelassen wird, herrscht wieder ein anderer Geist in den Lüften, den man nicht sieht, und die Menschen werden wieder zum Bösen geleitet werden. Und zwar gegen Jesus Christus. Hier ist die Rede, dass er sie, den Gog und den Magog versammelt. Und was ist mit Gog und Magog hier gemeint? Es gab, oder viele Ausleger sind sich hier unterschiedlicher Meinung, es gab schon viele wilde Spekulationen und Herangehensweisen, diese zwei Begriffe zu deuten. Manche haben ganz konkrete Personen im Sinn, manche haben ganz konkrete Orte im Sinn, wenn hier von Gog und Magog die Rede ist. Und ich denke, es ist gar nicht so zentral, oder ich denke nicht, dass Gott uns hier sagen wollte, dieser bestimmte Ort und dieser bestimmte Ort ist damit gemeint. Denn wenn wir die Bibel studieren, dann kommen diese Begriffe oder diese Namen immer wieder vor. Unter anderem ist Magog, der Name Magog, tritt zum ersten Mal auf in 1. Mose 10, Vers 2, und das ist der Enkel von Noah. Das ist einer der Söhne von den Söhnen Noahs. Und das andere Mal, wo uns Gog und Magog gemeinsam begegnen, das ist in Hesekiel Kapitel 38 bis 39. Und dort wird beschrieben, wie ein Fürst namens Gog aus dem Land Magog gegen Israel heraufzieht. Studiert es mal zu Hause, lest die Kapitel 38 und 39 von Hesekiel durch. Dort wird beschrieben, dass ein Fürst namens Gog aus dem Land Magog gegen Israel heraufzieht. Und aus diesem Grund sind sich viele jüdische Ausleger, aber auch einige konservative evangelikale Ausleger einig in der Aussage zu sagen, wenn hier von Gog und Magog die Rede ist, dann sind damit einfach die Heiden gemeint, die sich gegen das Volk Gottes auflehnen und gegen Gott in den Krieg ziehen. Das ist so heruntergebrochen. Wenn es hier also heißt in Vers 8, dass der Satan Nationen aus allen vier Himmelsrichtungen sammelte, dann ist es, er sammelt die Heiden, die ungläubigen Heiden aus allen vier Himmelsrichtungen, um sie gegen Christus in den Krieg zu schicken. Das ist, was uns dieser Vers lehrt, Vers 8. Und dann wird uns diese letzte große Rebellion der ungläubigen Menschen beschrieben. Und wir müssen es uns tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Es sind Menschen, die über Jahrhunderte hinweg unter dem Einfluss von Christus gelebt haben. Und jetzt lehnen sie sich genau gegen diesen Christus auf, unter dem sie so einen großen Segen erfahren durften. Vers 9, und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Wisst ihr, der Römerbrief, Paulus lehrt uns in Römer 8, Vers 7, dass die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Das ist die natürliche Gesinnung des Menschen. Das ist der Zustand eines nicht wiedergeborenen Menschen. Von Natur aus ist der Mensch feindlich gesinnt gegen Gott. Der Mensch kann sagen, ich habe nichts gegen Gott, ich bin neutral gegenüber Gott, aber im tiefsten Inneren ist der Mensch feindlich gesinnt gegen Gott. Und das wird hier deutlich. Ich will zwei Zitate vorlesen, die gut zum Ausdruck gebracht haben, die Verdorbenheit des Menschen, die hier in Vers 9 beschrieben werden. Benedikt Peters schreibt in seinem Kommentar Folgendes: Die Menschen hatten sich während der Herrschaft des Messias nur deshalb nicht gegen die Herrschaft Christi aufgelehnt, weil der Satan gebunden war und weil sie die Herrlichkeit des Sohnes Gottes sahen. Die adamitische Natur bricht daher durch, sobald der Satan sie wieder anspricht. Sobald der Satan losgelassen wird und sagt, komm, läuft der Mensch, wenn er nicht wiedergeboren ist. Wenn der Mensch nicht ein neues Herz von Gott empfangen hat, mit diesem Herz dieser Mensch Gott liebt und Christus nachfolgt und wenn Jesus sagt, komm, dann folge ich ihm nach. Wenn das nicht der Fall ist, dann läuft der Mensch dem Satan sofort nach, in dem Augenblick, wo der Satan wieder sagt, komm. Der Mensch läuft nach. Ein anderer Ausleger, ein englischer Ausleger, schreibt zu diesem Vers Folgendes. Dieser Abschnitt offenbart etwas von der tiefen, komplexen Natur des Bösen. Die Quelle der Rebellion gegen Gott liegt im Grunde nicht in der Umgebung des Menschen oder beim Teufel selbst, sondern entspringt tief im Herzen des Menschen. Die Rückkehr des Satans wird dies ein für alle Mal auf dramatische Weise demonstrieren. Das ist der Punkt. Der Mensch ist im Kern verdorben. Und nur weil der Satan gebunden war, heißt es nicht, dass der Mensch jetzt automatisch gut ist und Jesus liebt. Nein, sobald der Satan losgelassen wird, kommt wieder hervor, was im Menschen eigentlich drin war, wenn er nicht wiedergeboren wurde in dieser tausendjährigen Herrschaft von Jesus Christus. Und hier wird deutlich, in keiner Zeitepoche der Menschen konnte der Mensch von sich aus Jesus lieben, wenn er nicht von Neuem geboren wurde. Zur Zeit von Adam und Eva, sie sind in Sünde gefallen. Bis zur Zeit Noahs, bis zur Zeit von Mose und dem Gesetz. In der Zeit von Jesus und in der Gnadenzeit, in der wir jetzt leben. Der Mensch muss von Neuem geboren werden, damit er Christus nachfolgt. Und das glitzt die gleiche auch im tausendjährigen Reich. Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Und hier ziehen sie nun auf. Diejenigen, die sich vom Teufel haben verführen lassen. Und sie umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Das Heerlager oder dieser Begriff Heerlager beschreibt Baracken. Es beschreibt Abteilungen von Soldaten, die sich gesammelt haben, um dort teilweise zu übernachten oder sich dort aufzuhalten, in diesen Baracken, in diesen Lagern. Im Alten Testament wird dieses Wort oft gebraucht von dem Aufenthaltsort von dem Volk Israel. Und wir lesen im Alten Testament, dass sich das Volk Israel in Lagern sammelte, und zwar worum? Um die Stiftshütte. Gott wohnte inmitten seines Volkes, die Herrlichkeit Gottes war in der Stiftshütte, und das Volk Israel sammelte sich, wohnte in Lagern um die Stiftshütte herum. Und das Gleiche wird im tausendjährigen Reich sein. Jesus Christus, die Herrlichkeit Gottes, wird im Tempel in Jerusalem sein und von dort aus wird er herrschen. Und sein Volk, die Gläubigen des Alten Testaments, aber auch wir, die Gläubigen des Neuen Testaments, werden um die heilige Stadt, wir werden als Heerlager dort wohnen, wir werden in direkter Nähe zu Christus sein, um mit ihm gemeinsam in dieser Zeit auf dieser Erde zu herrschen. Und dann kommen die Ungläubigen, wollen Jesus Christus besiegen, wollen das Heerlager von Jesus Christus besiegen. Doch wir lesen hier, und Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Hier ist kein Zögern, kein Erbarmen, kein Ruf zur Umkehr, kein Wartet doch noch, nein. Jetzt ist es vorbei, denn hier zieht ein Volk gegen Christus auf, das ihn gesehen hat, das unter seiner Herrschaft gelebt hat. Und jetzt ist es endgültig zu Ende und Gott schickt Feuer vom Himmel zu Christus gewandt haben hat. Und all die Ungläubigen, die im tausendjährigen Reich sich nicht zu Christus gewandt haben, werden in einem Nu vernichtet und getötet werden. Das ist also die letzte Rebellion, der letzte Aufstand der ungläubigen Menschen. Und dann lesen wir in Vers 10, dass der Satan ebenso gerichtet wird. Hier lesen wir, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer und Schwefel sie geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch der Satan, der zuvor für 1000 Jahre gebunden war und jetzt für eine ganz kurze Zeit losgelöst wurde, um noch mal ein letztes Mal zu versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen, wird ebenso in den Feuersee geworfen. Wir haben, ich meine, es war 2 Bibelstunden zurück in Kapitel 19, Vers 20 von diesem Feuersee schon gehört. Und dieser Feuersee, er existiert in diesem Augenblick, aber er ist leer. Dieser Feuersee ist eigentlich die letztendliche Hölle, wo jeder Ungläubige hinkommt. Aber dieser Feuersee ist in diesem Augenblick leer. Jeder Ungläubige, der stirbt, der ist im Hades, im Sheol, also in einem Vorort der Hölle, wo er auch Pein erlebt. Aber er ist noch nicht an dem letztendlichen Ort, wo er für alle Ewigkeit sein wird. Dieser Ort, dieser Feuersee ist nun leer. Aber wir haben in Kapitel 19, Vers 20 gelesen, dass das Tier, also der Antichrist und der falsche Prophet, lebendig gegriffen werden von Jesus und in diesen Feuersee geworfen werden. Und diese 2 Personen werden im Laufe der 1000 Jahre als einzige Personen in diesem Feuersee sein und dort gequält werden. Und nun lesen wir in Vers 10 aus Kapitel 20, dass eine 3. Person dazukommt, der Satan. Der Satan wird jetzt auch in diesen Ort geworfen und wird dort gequält werden. Hier heißt es, das Tier und der falsche Prophet sind. Also das waren 2 Personen bis dato an diesem Ort. Und nun kommt der Satan dazu. Und hier heißt es, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Hölle, Jesus sagt eindrücklich, dass die Hölle geschaffen wurde für den Satan und seine Dämonen, nicht für den Menschen. Und hier ist nun der Satan an dem Ort, der für ihn bereitet wurde. Und er wird gequält werden. Es ist ein Irrtum, der unter den Menschen da draußen herrscht, dass der Satan irgendwo in der Hölle ist und die Menschen quält im Fegefeuer. Der Satan wird niemanden quälen, der Satan wird gequält werden, und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Gott selbst und seinem heiligen Zorn. Das ist also die Rebellion, die letzte Rebellion des Bösen. Der Satan, sein Einfluss und die ungläubigen Menschen werden gerichtet werden. Leider ist der Mensch in Sünde gefallen. Und aufgrund der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes wird jeder Mensch, der nicht durch Glauben und Buße an Jesus Christus von seinen Sünden befreit wurde und umgekehrt ist zu Christus, ebenso an diesem Ort landen, weil Gott ein gerechter Richter ist. Weil jeder Mensch diesen heiligen Gott durch seine Sünde beleidigt und ihn ablehnt. Und das ist, was wir nun in den Versen 11 bis 15 beschrieben bekommen. Das 2. Ereignis nach der letzten Rebellion alles Bösen kommt das letzte Gericht über den Bösen. In diesen Versen wird uns der große weiße Thron beschrieben. Hier lesen wir ab Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Also bevor Jesus Christus diese Erde, auf der wir leben, vernichten wird um im Anschluss daran einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, muss er die Gottlosen richten. Und von diesem letzten Gericht ist hier in diesen Versen die Rede. Dieser Abschnitt, den wir hier haben vor uns, lehrt uns die Realität der Hölle. Dieser Abschnitt lehrt uns ebenso die Ewigkeit der Hölle. In diesem Abschnitt wird jede Annahme widerlegt, die lehrt, dass die Seele des Menschen nach dem Tod irgendwo ins Nirvana fliegt und dann dort nicht mehr existiert. Dieser Abschnitt vor uns widerlegt die irrige Annahme, dass man, nachdem man gestorben ist, auf dieser Erde wiedergeboren werden kann, je nachdem, wie gut du in deinem ersten Leben gelebt hast. Und wenn du gut gelebt hast, kannst du wieder als guter Mensch auf diese Erde kommen. Wenn du schlecht gelebt hast, dann kannst du als Wurm oder Frosch oder was auch immer auf diese Erde kommen. Dieser Text widerlegt all diese irrigen Annahmen. Dieser Text lehrt uns eindeutig, dass die Seele des Menschen eines Tages vor dem lebendigen Gott, seinem Sohn Jesus Christus, stehen wird, verbunden mit seinem irdischen Leib, um dann gerichtet zu werden und samt Seele und Leib in den Feuersee geworfen zu werden. Dieser Text ist ein ernstzunehmender, ein furchteinflößender und ein gewaltiger Text. Ein Text, vor dem wir zittern sollten und ein Text, den wir ernst nehmen sollten. Und in diesem Text wird uns in Vers 11 erstens der Richter beschrieben. In den Versen 12 und 13 werden uns die Angeklagten beschrieben. Und in den Versen 14 und 15 wird uns dann das Urteil beschrieben. Wir befinden uns hier in dem Gerichtssaal Gottes. Und so lasst uns diese drei Dinge gemeinsam betrachten. Zunächst zum Richter. Wir haben hier gelesen von einem großen weißen Thron. Und dass der Thron groß ist, kann einerseits die Größe an und für sich beschreiben, dass es ein gewaltiger Thron ist. Aber ich denke vielmehr, dass Johannes mit dem Wort groß vielmehr die Herrlichkeit meint. Nicht so sehr ein Riesenthron, sondern dass dieser Thron gewaltig ist, dass dieser Thron Herrlichkeit hervorströmen lässt, dass dieser Thron majestätisch ist, dass dieser Thron Autorität ausdrückt. Es ist der Thron Gottes, es ist nicht der Thron eines irdischen Königs oder eines irdischen Richters. Es ist der Thron des lebendigen Gottes, des Königs aller Könige und des Richters der ganzen Erde. Es ist ein großer, gewaltiger, schwerer Thron, den Johannes hier sieht. Dieser Thron ist weiß. Weiß drückt Reinheit aus, es drückt Gerechtigkeit aus, es drückt Heiligkeit aus. Das heißt, von diesem gewaltigen Autoritäten, majestätischen Thron wird ein heiliges und gerechtes und reines und vollkommenes Gericht fließen. Dieses Gericht ist wohl das gerechteste Gericht, das jemals abgehalten wird. Und hier wird uns das beschrieben, was uns im Psalm 9, Vers 8 bis 9 schon gesagt wird. Hier heißt es, der Herr aber thront in Ewigkeit. Er hat seinen Thron zum Gericht aufgestellt und er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Gott wird ohne Ansehen der Person richten. Und wir werden gleich noch sehen, nach einem jeden Werk. Es wird vollkommen gerecht sein. Wieso kann Gott gerecht richten? Weil er ein allwissender Gott ist. Er kennt jede Tat, er kennt jedes Motiv hinter jeder Tat. Er hat alles gesehen, seine Augen sehen alles. Und deswegen kann er vollkommen gerecht richten, aber nicht nur deshalb, weil er alles sieht, sondern weil er selbst von seiner Natur her ein gerechter Richter ist, ein gerechter Gott ist. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass dieser heilige und gerechte Richter, der hier auf dem Thron sitzt, Gottes Sohn ist, Jesus Christus. Dass es Jesus selbst ist, der hier sitzt, um zu richten. Wir haben schon immer wieder diese Stelle gelesen, wo Jesus zu den Juden sagt, der Vater hat das ganze Gericht dem Sohn übergeben. Wir lesen aber auch in Apostelgeschichte 10, Vers 42, wo Petrus vor dem Heiden Cornelius steht und zu ihm sagt Folgendes, und er Also Gott hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser, also Jesus, der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten ist. Gott hat seinen Sohn dazu bestimmt, zu richten. Paulus lehrt uns in Römer 2, Vers 16, dass Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach dem Evangelium durch Jesus Christus. Das heißt, dieser große weiße Thron, auf diesem Thron sitzt Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und schaut mal, hier heißt es, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das heißt, da sitzt jemand, der Sohn Gottes, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist und seine Herrlichkeit, der Lichtglanz seines Angesichts ist so überwältigend, dass selbst der Himmel und die Erde vor ihm fliehen und kein Ort für sie gefunden wird. Das ist der Richter, der hier auf dem Thron sitzt. Ich denke, dass uns hier beschrieben wird, was wir des Öfteren in der Bibel lesen, nämlich, dass die Himmel und die Erde vergehen werden, damit ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden können. Wisst ihr, die Erde, auf der wir leben und der Himmel, den wir sehen, ist zeitlich begrenzt und wir merken, dass die Ressourcen ausgehen. Leute sagen, Forscher sagen, dass wir in 40 Jahren kein sauberes Trinkwasser mehr haben und sonstige Dinge. Und wir merken auch, dass die Wehen stärker werden und dass die Natur seufzt und schreit. Und wir merken, dass diese Erde vergänglich ist. Wir merken es aus der Erfahrung heraus, aber auch Gottes Wort bezeugt es. Jesus sagt, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte meines Vaters werden nicht vergehen. Schon der Prophet Jesaja lehrt uns diese Wahrheit in Jesaja 51, Vers 6. Erhebt eure Augen zum Himmel und blickt auf die Erde unten, denn die Himmel werden zergehen wie Rauch und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahinsterben. Die bekannte Stelle aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 10, lehrt dies ebenso. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber in Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Also der Himmel und die Erde, wie wir sie kennen, sie werden nicht mehr existieren. Sie werden aufgelöst werden. Und wisst ihr, Gott hat den Himmel und die Erde geschaffen aus dem was? Aus dem Nichts. Es war nichts, es war gar nichts da. Gar nichts. Und Gott hat gesprochen, es werde und es wurde. Aus dem Nichts kam etwas. Und genauso wird diese Erde und der Himmel ebenso wieder zu einem Nichts werden. Um dann im Anschluss, wie wir in den nächsten Wochen sehen werden, Kapitel 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Gott muss diese Schöpfung, die unter dem Fluch der Sünde leidet und seufzt, vernichten, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Und das, denke ich, wird durch Vers 11 illustriert, dass die Herrlichkeit Christi verzehrt diese Erde und diesen Himmel. Das ist der Richter, der uns beschrieben wird. Und wenn selbst der Himmel und die Erde vor ihm nicht bestehen können, wie viel schrecklicher muss es denen ergehen, die nun vor diesem heiligen Richter stehen? Was uns hier in Vers 12 und 13 als nächstes beschrieben wird, die Angeklagten. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, vor diesem Thron. Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Hier wird uns beschrieben, wie all die ungläubigen Menschen, die jemals gelebt haben und gestorben sind, vor diesem großen weißen Thron stehen. Uns wird beschrieben, dass mehr die Toten hergab. Das heißt, jeder Mensch, der auf irgendeine Weise auf See sein Leben gelassen hat und dessen Körper in die tiefen Abgründe des Meeres gesunken ist, das Meer wird die Körper wieder hergeben. All die unzähligen Seelen, die zur Zeit Noahs durch die Flut umgekommen sind, werden hier stehen. All die Menschen, die auf See im Krieg umgekommen sind, all die Piraten oder sonstige Leute, werden hier stehen. Der Tod gab die Toten hervor. Das beschreibt einfach jeder, der auf irgendeine Art und Weise gestorben ist, auf natürliche oder auf gewalttätige Art und Weise, der Tod an und für sich, er gibt die Toten wieder her. All die Leute, die eingeäschert wurden, werden wieder verbunden werden mit der Seele und dieser Leib. Der Tod und der Hades gaben die Toten her. Das heißt, all die Seelen, die jetzt im Hades, im Vorort der Hölle sich befinden, werden vor dem Thron stehen. Und hier ist zu unterscheiden, liebe Geschwister, hier geht es um das Gericht der Gottlosen. Keiner von uns, kein Gläubiger, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, wird hier stehen. Hier stehen nur die Ungläubigen. Vers 12 sagt uns, dass die Kleinen und die Großen vor dem Thron stehen. Das bedeutet, die Kleinen, also diejenigen, die nicht großen Einfluss hatten, die nicht bekannt waren, der normale Bürger, der gottlos gelebt hat in seinen offensichtlichen, aber auch in seinen heimlichen Sünden, All die Selbstsucht, die Selbstverwirklichung, der Egoismus, all die Sünden, die im Verborgenen getan wurden, all die Sünden des Herzens, all diese Dinge werden aufgedeckt werden an diesem Tag. Aber auch die Großen werden vor diesem Thron stehen. All die Könige, die wir aus dem Alten Testament kennen, von den Heiden, aber auch von Israel, die nicht gläubig waren, werden hier stehen, große Könige. Ein Alexander der Große wird hier stehen, ein Nebukadnezar wird hier stehen, sofern er nicht umgekehrt ist. Aber ein Napoleon wird hier stehen, ein Stalin, ein Lenin, ein Hitler wird hier stehen. Die Großen, die zu Lebzeiten auf dieser Erde gelebt haben und ihre Machtspiele ausgeübt haben und Milliarden oder Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben, die offensichtlich gesündigt haben, die groß und mächtig aufgetreten sind, werden jetzt hier vor dem Richter der ganzen Erde stehen. Und jemand hat mal geschrieben in seinem Kommentar, es ist eine schreckliche Gemeinschaft, die sich zum ersten und zum letzten Mal versammelt hat. Zum ersten und zum letzten Mal sind alle Sünder, die jemals gelebt haben, an einem Fleck zusammen. Und zwar vor dem Richter. Es wird zweimal beschrieben, am Ende von Vers 12 und am Ende von Vers 13, dass sie gerichtet wurden nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach all ihren Werken. Es wird ein Buch geöffnet, das Buch des Lebens. In diesem Buch des Lebens stehen alle diejenigen drin, die ihren Glauben und ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Dieses Buch wird geöffnet und dann werden noch andere kleine Bücher geöffnet. Nun, ich denke nicht, dass Gott dieses Buch des Lebens öffnet, um zu schauen, und dann zu gucken, okay, du stehst nicht im Buch des Lebens. Ich denke nicht, dass Gott so handelt. Gott weiß, wer in diesem Buch steht. Und jeder, der hier steht, steht nicht im Buch des Lebens. Ich denke, dass Gott dieses Buch des Lebens öffnet, um all denjenigen zu zeigen, die hier stehen, ihr steht nicht im Buch des Lebens. Ihr steht nicht in dem Buch des Lammes. Ihr steht nicht in dem Buch meines Sohnes. Ihr habt nicht das Leben. Damit die Verurteilten hier selbst sehen und erkennen, ja, sein Gericht ist gerecht. Aber zudem werden noch Bücher geöffnet. Und hier heißt es über diese Bücher, dass sie nach dem gerichtet wurden, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das heißt, diese Bücher sind eigentlich Biografien über das Leben dieser Menschen. Und zwar nicht Biografien, wo halt versucht wird, ganz grob das Leben eines Menschen aufzuschreiben. Das ist eine Biografie, wo jedes kleinste Detail, jeder Gedanke, jede Handlung, jedes Wort und jede Tat aufgeschrieben wurde denn es ist ein gerechtes Gericht. Das ist das Gericht, das ist das Urteil. Das ist das Gericht über die gottlosen Menschen. Hier wird beschrieben, dass sie gerichtet werden nach ihren Werken. Und liebe Geschwister, wir können davon ausgehen, ausgehend von diesem Vers, aber auch ausgehend von anderen Versen der Bibel, dass das Urteil Gottes über die Menschen unterschiedlich ausfallen wird. Wir haben die Zeit, nicht heute in die Tiefe hier hineinzugehen, aber es gibt Stellen, die deutlich belegen, dass je nach Maß der Sünde und auch je nach Erkenntnis eines Menschen das Gericht anders ausfallen wird. Ein Adolf Hitler wird anders gerichtet werden wie ein Dieb. Ein Ehebrecher wird anders gerichtet werden wie jemand, der eigentlich immer ganz anständig gelebt hat und seine Frau treu war, aber doch in seinen Sünden gestorben ist. Das Gericht wird unterschiedlich ausfallen, je nachdem, was der Mensch getan hat. Es wird ein gerechtes Gericht sein. Gott wird nicht alle gleich über einen Kamm scheren. Sie werden gerichtet werden nach ihrem Werk, nach ihren Taten. Wenn ihr was zum Schreiben habt, schreibt auf zum Nachlesen für zu Hause Matthäus 11, Vers 20 bis 22. Matthäus 11, 20 bis 22. Oder aber auch Lukas 12, die Verse 47 bis 48. Lukas 12, 47 bis 48. Und es gibt noch weitere Stellen, wo uns beschrieben wird, dass je nach Erkenntnisstand, je nach Art der Sünde ein anderes Gericht oder ein größeres Gericht kommen wird. Also das ist sozusagen der Richter und die Verurteilten und auch das Urteil über diese Personen. Und dann wird uns noch berichtet in Vers 14, der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Ich denke, damit ist gemeint, also im Feuersee werden individuelle Personen, der Antichrist, der falsche Prophet, der Satan und jeder Ungläubige, werden dort gequält werden. Es werden dort keine Systeme oder sonstige Dinge sein. Wenn hier gesagt wird, dass der Tod und der Hades in den Feuersee geworfen wird, dann denke ich, ist damit gemeint, dass der Tod und der Hades vernichtet wird, dass er endgültig zerstört werden wird. Und dann passiert genau das, was uns die Bibel immer wieder neu prophezeit, dass der Tod und der Hades nicht mehr sein wird. Gott prophezeit uns durch Jesaja in Kapitel 25, Vers 8. Den Tod verschlingt er für immer und der Herr wird die Tränen von jedem Angesicht abwischen und die Schmach seines Volkes wird er wegnehmen von der ganzen Erde, denn der Herr hat geredet. Gott wird den Tod ein für alle Mal vernichten und das ist genau hier. Denn jetzt befindet sich niemand mehr auf der Erde, der sterben kann. Und somit existiert der Tod auch nicht mehr. Gott wird den Tod auflösen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, in Kapitel 21, Vers 4 heißt es dann, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also der Tod und der Hades werden vernichtet werden. Somit ist der Satan vernichtet, die Gottlosen sind vernichtet, der Tod ist vernichtet, die Erde ist vernichtet und Gott kann etwas Neues schaffen. Das ist also das Ende des Bösen, das Ende alles Bösen. Vers 15, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und somit endet und schließt das Kapitel der gottlosen Menschen. Ab jetzt beginnt ein neues Kapitel, das Kapitel des neuen Himmels und der neuen Erde, wo Gerechtigkeit herrschen wird, wo Christus herrschen wird und wo all diejenigen sein werden, die jemals gelebt haben und ihr Glauben an Jesus Christus gesetzt haben. Ich denke, wir haben diese zwei Ereignisse zumindest in einer Art und Weise studiert, dass wir sehen konnten, tatsächlich, der Mensch ist von Natur aus böse und er braucht ein neues Herz. Er muss von Neuem geboren werden, wie Jesus in Johannes 3 sagt, um Gott zu lieben, um ihm nachzufolgen. Ich denke, wir haben auch deutlich gesehen, dass das Gericht ein endgültiges Gericht sein wird über die Gottlosen, wo unwiderruflich und gerecht sein wird. Und ausgehend davon will ich abschließend in aller Kürze diese zwei Wahrheiten nochmal an unser Herz legen, damit wir verstehen. Wisst ihr, ich denke, als ich darüber nachgedacht habe hier, während dem tausendjährigen Reich, wo die Menschen unter dem Einfluss von Jesus leben werden und seine Herrschaft genießen werden, aber doch vereinzelte Leute sich nicht in ihrem Herzen zu ihm wenden werden. Eine ähnliche Gefahr erleben wir doch auch jetzt schon teilweise in gläubigen Familien, wenn ich an meine Kinder denke. Sie wachsen in einem behüteten Umfeld auf, wo ihnen Gottes Wort täglich gelesen wird, täglich, wo sie unterwiesen werden, wo sie eigentlich schon unter der Führung Jesu Christi täglich geleitet werden. Sicherlich mache ich Fehler, sicherlich versündige ich mich und muss oftmals Buße tun vor meinen Kindern. Aber in gläubigen Familien wachsen die Kinder in einem ganz besonders behüteten Umfeld auf. Nicht so die ungläubigen Kinder außerhalb. Das ist aber noch keine Garantie, dass meine Kinder gläubig werden. Versteht ihr? Und so auch hier unter der Herrschaft Christi. Die Menschen werden unter seinem Einfluss stehen und unter seiner Leitung, unter seiner Führung. Das ist noch keine Garantie, dass jeder in diesem Reich gläubig wird. Nein, auch diese Menschen müssen an Jesus glauben. Auch sie müssen ihr Vertrauen auf ihn setzen. Auch sie müssen verstehen, ich brauche ein neues Herz. Und deswegen müssen wir hier und werden wir auch in diesem Reich das Evangelium von Jesus predigen. Wir wissen nicht genau, wie das aussehen wird. Es wird einen Tempel geben, es wird geopfert werden. Und all diese Dinge, sie sind teilweise noch verborgen für uns, aber wir wissen, dass diese Dinge passieren werden. Und der einzige Weg, jetzt und hier, aber auch in der Zukunft, um vor diesem Gericht, vor diesem großen weißen Thron gerettet zu werden, ist der Richter selbst, Jesus Christus. Ich möchte abschließend das 1. Thessalonicher 1, Vers 10 lesen, wo es über Jesus Christus heißt, über uns, die wir an ihn glauben, dass wir seinen Sohn aus dem Himmel erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Jesus errettet uns vor dem kommenden Zorn. Und deswegen predigen wir auch jeden Sonntag, doch mittwochs, in den Kinderstunden, in den Hauskreisen, bei unseren Nachbarn, in unserer Familie. Wir predigen immer noch, Jesus ist der einzige Weg, der uns rettet vor diesem Zorn. Denn er ertrug den Zorn Gottes. Er trug dieses Gericht an seinem eigenen Leib. Er war von Gott getrennt und er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen. Auf ihm lag der Fluch, der auf uns lag. Und indem wir an ihn glauben, dass er stellvertretend das für uns getragen hat, werden wir errettet vor diesem Zorn. Und so möchte ich uns ermutigen, in Anbetracht dieser doch ernsten Wahrheit, die wir gesehen haben, für unsere Lieben zu beten, für sie zu ringen und solange die Möglichkeit besteht, für das Reich Gottes zu arbeiten, damit noch so viele Menschen wie möglich vor diesem Gericht gerettet werden. Aber gleichzeitig, dass wir ermutigt werden, mit dem Hinblick darauf, dass einst alles vergehen wird und dass wir dann keinen Tod und kein Leid und kein Krieg und Geschrei mehr erleben müssen. Amen.